Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 27. August, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer, zugeschaltet aus dem wunderschönen Russland, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben. Guten Morgen, liebe Hörer.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich schon sehr auf diese weitere Folge, und ich bin ganz offen, ich gebe zu, ich befinde mich gerade im Urlaub im wunderschönen Italien in der Nähe von Napoli. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass sich die Lage vielleicht jetzt in dieser Zeit ein wenig beruhigt und ich mal weniger vorzubereiten habe. Früher, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, Frau Kneißl, gab es noch so etwas wie das Sommerloch. Das scheint aber nicht mehr zu existieren. Auch diese Woche gibt es wieder so viel zu besprechen. Frau Kneißl, vermissen Sie die Zeiten, in denen man im August sich einfach noch zurückgelehnt hat und den Sommer genossen hat?
Also ganz ehrlich gesagt kann ich mich nicht so gut an ein Sommerloch erinnern, vor allem wenn es um Russland geht. Also ich erinnere mich, ich war ganz junge Diplomatin im Jahr 91, als Mitte August damals in Moskau auch es drunter und drüber ging, die Kämpfe um das Parlament herum. Also es ist in gewisser Weise ist der Sommer und gerade der Monat August für die Weltgeschichte doch immer wieder ein historischer Einschnitt gewesen. Erinnern wir uns, die Kriegserklärungen von Österreich-Ungarn an Russland gingen aus dem Urlaubsort des alten Kaisers, Kaiser Franz Josef, in Bad Ischl weg. Also das waren Telegramme, die man zwischen Kaffee und Abendessen sozusagen abgeschickt hat und gerade mal den Krieg erklärt. Erinnert ein wenig leider auch an unsere Zeit, ohne jetzt eine konkrete Analogie zwischen 1914 und 2023 ziehen zu wollen. Aber der August ist meiner Erinnerung nach im historisch gesehen nicht ganz ohne. Also auch in den 1939 hat sich im August auch sehr, sehr viel abgespielt. Und ich persönlich hatte leider die Situation, dass ich offenbar dieses Sommerloch füllen musste, weil die Tatsache, dass ich bei einem Kinderdorffest vor nun bald 3 Wochen war, beunruhigt immer noch die österreichischen Gazetten. Also Boulevardblätter wie die Krone können nicht genug bekommen. Und da wird dann auch genau nachgesehen auf Google-Karten, wo ich denn bin und wo ich denn schwimmen gehe. Also es ist leider eine Gier da, auf der einen Seite, um vielleicht dieses Sommerloch zu füllen. Andererseits haben wir mit der Kriegssituation in der Ukraine, den sich veränderten Situationen an der Front und natürlich auch dieser Absturz des Flugzeugs. Ja, wenn wir sehen, was in den nächsten Tagen bis 31. August noch passiert, weil der August historisch gesehen für Russland doch immer wieder gewichtig war.
Ja, und Sie haben es jetzt schon gerade angedeutet, was natürlich die Runde gerade macht, ist der Flugzeugabsturz des Wagner-Chefs Prigozhin. Am Mittwoch ist in dem russischen Gebiet Twer ein Privatflugzeug abgestürzt. Medienberichten zufolge gehörte es dem Wagner-Chef Prigozhin. Alle Insassen sollen dabei verunglückt sein. Prigozhin selbst soll sich nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde an Bord der Maschine befunden haben. Die russische Luftfahrtbehörde veröffentlichte ungewöhnlich schnell die Passagierliste. Sie erklärte wenige Stunden nach dem Absturz offiziell, dass sich auch der Chef der Söldnergruppe Wagner an Bord befunden habe. Auch dessen Stellvertreter und Mitbegründer der Wagner-Truppe, Dmitri Utkin, habe zu den Passagieren gezählt. Frau Kneißl, wie schätzen Sie denn den mutmaßlichen Tod des Wagner-Chefs Prigozhin ein?
Ja, also ist dieser Flugzeugabsturz, von dem es nicht klar ist, was der Auslöser war. Es gibt hier unterschiedlichste Aussagen von Explosion an Bord bis hin zu Abschuss oder auch, dass es vielleicht eine Havarie war, weil die Ersatzteile für derartige Maschinen nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch das wurde teilweise bekannt gegeben. Also es die Gerüchtebörse kocht, brodelt, geht teilweise auch über. Aber ich getraue mir im Gegensatz zu den sogenannten TV-Russland-Experten im deutschsprachigen Raum oder verschiedensten Ministern nicht wirklich eine Einschätzung zu. Es war österreichische Außenminister war sehr rasch bei der Hand der Schuldzuweisung, dass das die russische Regierung dahinter stehen könnte. Auch diverseste TV-Experten haben am Mittwochabend war das, glaube ich, gleich eben die Kausalität hergestellt zwischen dem Kreml und dem Absturz. Meines Erachtens sollte man hier wirklich abwarten, bis sämtliche Elemente eines Sachverhalts da sind, weil wann immer ein Flugzeugabsturz passiert und ich erinnere mich da an einen beispielsweise, der für viel Unruhe sorgte. Das war von der damaligen Airline des frühen österreichischen Formel-1-Rennfahrers Niki Lauda, Absturz in Thailand. Niki Lauda hat sich damals, es war in den 80er Jahren, glaube ich, selbst auf den Weg gemacht, um eben schlussendlich dann vor Gericht zu beweisen, dass es nicht ein Versagen des Piloten, der Airline oder wie auch immer war, sondern dass es sich um Schubumkehr, um einen technischen Fehler handelte. Das hat Monate gedauert. Ich nehme das Beispiel jetzt, das mir ad hoc einfällt, wirklich nur als Beispiel zur Hand, um zu sagen, diese Schuldzuweisungen, die hier auf höchster politischer Ebene passieren, wenn es jetzt nur diverseste sogenannte Experten sind, die im TV erscheinen, ist das etwas anderes. Aber wenn es Kabinettsmitglieder sind, dann hat das doch wiederum ein Gewicht. Und ich persönlich kann mich hier eigentlich nur als Lesende enthalten. Mein Vater war selbst in der Luftfahrt tätig und ich weiß, wann immer Abstürze waren, da hat an sich die gesamte Airline-Community weltweit immer danach getrachtet, zu wissen, was genau stand dahinter, um dann die eigene Qualität in der Flotte zu untersuchen, weil es gibt kaum einen Verkehrssektor, der so, wie soll man sagen, auf so hohem technischen Niveau sicherheitsmäßig ist wie die Luftfahrt und wo dann wirklich immer ein allgemeines Interesse da ist, dass man weiß, was genau passierte. Daher einige Stunden nach einem Absturz zu sagen, der war's oder die waren's, ist meines Erachtens völlig unredlich.
Ja, und es ist auch noch gar nicht final bewiesen, dass Prigozhin tatsächlich an Bord war. Es könnte sich hierbei auch um eine Versteigerungsaktion handeln, eben um von der Bildfläche zu verschwinden. Das kann zumindest mal nicht ausgeschlossen werden. In der Vergangenheit war schon zweimal voreilig über den Tod Prigozhins berichtet worden. 2019 sollte er bei einem Absturz bei einem Frachtflugzeug in Afrika ums Leben gekommen sein. Und auch im vergangenen Jahr wurde sein Tod im Osten der Ukraine vermeldet. Beide Male tauchte er dann später wieder auf. Frau Kneißl, halten Sie das für möglich, dass auch jetzt ein drittes Mal Prigozhin wieder von den Toten aufersteht und weiterhin seiner Rolle als Wagner-Chef nachkommt?
Ja, um die Persönlichkeit des Jewgeni Prigozhin werden jetzt schon Legenden oder wurden auch in der Vergangenheit Legenden gesponnen. Und nicht auszuschließen, dass er wie eine Katze vielleicht neun Leben hat und daher wieder auftaucht. Nichts ist auszuschließen. Also ich persönlich getraue mir hier wirklich jetzt keine Aussage zu, um zu sagen, dieses oder jenes. Es ist eine, wie gesagt, eine Gerüchtebörse, die weltweit im Moment sehr, sehr intensiv arbeitet. Am Donnerstagabend gab es eine Stellungnahme des Kremls. Präsident Putin hat der Familie seine Anteilnahme ausgesprochen und es ist meines Erachtens wirklich schwer zu sagen, was der Stand der Dinge ist und ob es sich vielleicht auch um die von Ihnen angeführte Verschleierungsaktion, Operation handeln könnte. Schwer zu sagen, aber ich nehme an, es wird demnächst Filme geben, Filmproduktionen, um dieses Thema aufzugreifen, weil natürlich inspiriert das. Also das ist ja nicht auszuschließen. Es ist das inspiriert nicht nur Einzeltäter in sozialen Netzwerken, das inspiriert sicherlich auch Romanautoren. Und wenn ich mir nur ansehe, all die Fantasie, die blüht, wenn es um meine Person geht, wo also unter anderem jetzt auch Berichte gekommen sind von einem britischen Institut, das ich las, also die mir dazu gespielt wurden, sie sind veröffentlicht. Also ich habe nur diese Website besucht, wonach ich selbst aus dem Libanon in einer Geheimaktion nach Russland verfrachtet worden sei und hier in diesem Dorf sozusagen im Untergrund lebe. Also es gibt die kuriosesten, fantasievollsten Berichte, nicht nur von Redakteuren, selbsternannten Journalistenkooperativen, mit denen ich auch schon konfrontiert hier war, sondern auch von sogenannten Thinktanks. Also alles ist möglich und die Idee einer Verschleierungsoperation, die kursiert auch, ja.
Ja, Frau Kneißl, dann bedanke ich mich zunächst für Ihre erste Einschätzung zum mutmaßlichen Tod von Prigozhin. Und lassen Sie uns jetzt auch einen Blick werfen nach Südafrika, wo zu Beginn der Woche der mit Spannung erwartete BRICS-Gipfel stattgefunden hat. Nämlich genau am Dienstagnachmittag hat in der südafrikanischen Wirtschaftsmetropole Johannesburg der dreitägige Gipfel der fünf Industriestaaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika stattgefunden. Dabei haben die BRICS-Länder eine Einigung über die Erweiterung der Union erzielt. Zu den fünf bestehenden Mitgliedern sollen sechs weitere angehende Wirtschaftsmächte aufgenommen werden. Das sind Argentinien, die Vereinigten Arabischen Emirate, der Iran, Saudi-Arabien, Ägypten und Äthiopien. Was ist denn Ihr Resümee des BRICS-Gipfels in Johannesburg, Frau Kneißl?
BRICS wurde begonnen vor bald, glaube ich, jetzt über 20 Jahren als ein Austauschforum vor dem Hintergrund der Bedeutung des Rohstoffmarktes. Also ich habe Anfang der Nullerjahre mein erstes Buch in dem Bereich veröffentlicht unter dem Titel Energiepoker und hatte rund um dieses Buch damals viele interessante Gelegenheiten an sogenannten Rohstoffsymposien, Fondskongressen teilzunehmen, zwischen München und Hamburg. Das war hochinteressant. Und damals wurde das Thema BRICS rauf und runter gespielt. Also es ging um diese sogenannten aufstrebenden Rohstoffproduzenten und die Nachfrageseite unter China und Indien. Die großen Produzenten eben Russland und Brasilien, beziehungsweise die großen Kunden Indien und China. Und das war der Hintergrund. Also den Namen gaben sich diese vier Staaten nicht selbst, sondern das kam wirklich aus der Szene der Investoren, der Fondskongresse, der Rohstoffmärkte. Und so entstand das. Jim Rogers, einer, der lebt immer noch, damaligen, also großen Marktgurus, hat eben von BRICS immer wieder geschwärmt und gesagt, da müssen sie investieren, das ist das Potenzial. Und so begann das. Also es ging wirklich um Rohstoffe in allererster Linie. Und anfänglich haben sich die Vertreter dieser Staaten getroffen. Begonnen hat es ohne Südafrika, es war also nur BRIC. Dann kam es Südafrika dazu. Mittlerweile hat sich dieses Gremium regelrecht institutionalisiert. Sie verfügen über eine Investitionsbank, an deren Spitze die frühere brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff steht. Und es hat sich dieses Gremium zu einem neuen Akteur im internationalen Geschehen hinaufgearbeitet. Also das ist nicht mehr ein Forum, das sich zum Gedankenaustausch trifft, sondern hier gibt es eine große Nachfrage von anderen Regierungen. Wir wollen auch dabei sein. Also kleine Anekdote am Rande. Französischer Staatspräsident Emmanuel Macron hat vor einigen Monaten schon an die Tür angeklopft und gesagt, bitte, ich möchte auch in Johannesburg dabei sein als Zaungast. Er wurde nicht eingeladen. Und das ist schon recht aussagekräftig. Hingegen haben 30 andere Interessenten teilgenommen, von denen wurde jetzt eine gewisse Gruppe, Sie haben sie vorhin genannt, aufgenommen. Der Name bleibt gleich, also es gab auch die Idee BRICS and Friends, BRICS and Co. und so weiter, aber es wird weiter BRICS Plus wahrscheinlich heißen. Und es zeigt sich, dass wir hier einen, ich will jetzt nicht keine falsche Zahl sagen, aber ich glaube, wir haben es hier mit fast 2/3 der Weltbevölkerung zu tun, die hier vereint sind. Und vom rein vom Bruttonationalprodukt gesehen, also vom Wirtschaftsaufkommen, ist mittlerweile BRICS wichtiger als die G7. Also es hat sich einiges gedreht. Und wir sehen, dass mit diesen geopolitischen tektonischen Verschiebungen, von denen immer wieder akademisch gesprochen die Rede ist, sich auch im Bereich der internationalen Organisationen einiges dreht. Wir haben eine Totalblockade in der UNO, im UNO-Sicherheitsrat, schlimmer als während des Kalten Krieges. Da geht überhaupt nichts mehr weiter. Wir haben die G20, die sich auch als loser Verbund treffen, aber nicht wirklich entscheidungsfreudig sind. Wir sehen, dass die G7, also das waren einst die wichtigsten Industriemächte, in den 70er Jahren gegründet, auch als loser Verbund, da mittlerweile institutionalisiert, nicht mehr über diese Schlagkraft verfügen, weil einfach Staaten wie Italien, aber auch Deutschland in ihrer Wirtschaftsmacht einbrechen. Und da kommt jetzt ein völlig neuer Akteur, der sich kohärent zeigt, also der nicht mehr dieses lose Forum ist, wo man sich zum Gedankenaustausch trifft, wie ursprünglich ausgemacht, sondern da werden die Dinge selbst in die Hand genommen und da wollen andere Mitglieder werden. Also ich würde nicht ausschließen, dass wir eine Gesamtverschiebung erleben könnten, in der beispielsweise die UNO als die Universalorganisation, als die größte internationale Organisation mit 193 Mitgliedern, aber mit ihren bekannten Defiziten, vielleicht in ein paar Jahren etwas im Schatten steht der BRICS, weil hier einfach ein neuer institutioneller Rahmen entstanden ist.
Ja, und der brasilianische Präsident Lula da Silva hatte sich vor Ort auch in seiner Rede geäußert und betont, dass die Gruppe nicht versuchen wolle, mit den Vereinigten Staaten und den G7-Ländern zu konkurrieren. In den westlichen Medien wurde ja in letzter Zeit sehr oft kritisiert und immer wieder behauptet, dass die BRICS-Staaten um China und Russland sich zu sehr einem anti-westlichen Block formen wollten, der sich den G7 quasi entgegenstellt. Lula hat bei seiner Rede aber nochmal betont, dass BRICS eine multilaterale Institution sei und kein exklusiver Club. Alle neuen Mitglieder, das hat er ausgeführt, müssten bestimmten Bedingungen erfüllen, damit die Gruppe nicht zu einem Turm zu Babel werde, sagte er in seiner Rede. Und er führte auch noch aus, dass die BRICS-Länder dazu bereit seien, sich gemeinsam um einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine zu bemühen. Und er wies auch auf andere Konflikte hin, die seiner Meinung nach nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die ihnen gebühren. Konkret sagte er, alle verdienen es, in Frieden zu leben. Frau Kneißl, haben Sie diese Rede des brasilianischen Präsidenten verfolgt? Und wenn ja, wie ordnen Sie denn seine Aussagen ein?
Ich ordne seine Aussagen als vernünftig und pragmatisch ein, weil es zeigt sich ja hier, dass von brasilianischer Seite genau das wieder hochkommt, womit Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock bei ihren Versuchen konfrontiert waren, dass es eben auch andere Themen gibt und dass das Ukraine-Thema nicht den globalen Süden in der Form beherrscht, wie man sich das vielleicht in Berlin vorstellt. Und ich glaube, hier hält Lula Kurs, hier hält Südafrika Kurs. Und es erinnert mich ein wenig an die Situation auch Anfang der 90er Jahre, als Jugoslawien zerbrach. Und das war eigentlich, wenn Sie so wollen, der erste große Krieg nach 1945. Das vergisst man immer wieder. Wir sprechen von der Ukraine als dem ersten großen Kriegsgeschehen nach 45. Das stimmt nicht. Mit dem Zerfall Jugoslawiens und den vielen Kriegen, es war nicht ein einzelner Krieg, es war eine Kette von Vertreibungen, Genoziden und so weiter, die auf dem Gebiet der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien stattfanden. Damals, ich erinnere mich sehr gut, hat der UNO-Generalsekretär Ägypter Boutros Boutros-Ghali gesagt, das ist der Krieg des weißen Mannes. Es gibt noch andere Kriege. Es gibt Kriege in Somalia, im Kongo, und hat einfach auch versucht, diese Konflikte in Erinnerung zu rufen, die damals auf der europäischen Bildfläche nicht vorhanden waren. Die USA intervenierten damals in Somalia, legten ein Kuckucksei für die nachfolgende Clinton-Administration. Und sich selbst und begab sich selbst in ein großes Dilemma. Also es ist in gewisser Weise nichts Neues unter der Sonne mit diesem Eurozentrismus, damals Jugoslawien, heute Ukraine. Und im restlichen Weltgeschehen gibt es andere Themen, und die Regierungen sind damit konfrontiert, leistbare Energie, Versorgungssicherheit für ihre jeweilige Bevölkerung zu organisieren. Und das gilt ja auch innerhalb der Europäischen Union, beispielsweise für ein Land wie Ungarn, die sich auch anders stellen in dieser gesamten Problematik, weil für sie die Versorgungssicherheit der ungarischen Bevölkerung ganz oben auf der Agenda ist. Um nochmals auf die Rede von Lula zurückzukommen, es wurden viele interessante Reden gehalten, Eröffnungsreden. Ich habe nicht alle in dem Umfang verfolgt, aber ich würde sagen, es zeigt sich ein anderes Niveau an politischer Reife, ich nenne es auch immer die Erwachsenen, die man mehr im sogenannten globalen Süden antrifft als in der nordwestlichen Hemisphäre. Das fängt mit der Sprache an, mit den Inhalten, und ob das jetzt Lula ist oder der südafrikanische Präsident Ramaphosa in seiner Rede oder Präsident Xi Jinping, es wird anders argumentiert, es wird mit mehr Verantwortungsethik, frei nach Max Weber auch, argumentiert und nicht mit dieser Empörungs- und Moralethik, die wir aus Washington und Brüssel kennen. Und das macht für mich in meinen Ohren schon einmal einen sehr angenehmen Unterschied aus, weil man das Gefühl hat, hier sind Erwachsene am Werk, Teenager, wie ich sie immer wieder nenne. Und das ist egal, wie alt diese Teenager sind. Die können auch um die 40 sein, aber sie sind Teenager.
Nee. Ja, ja, und auch der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Rede gehalten, allerdings nur per Videostream. Wir erinnern uns an die vorherigen Diskussionen, ob er auch vor Ort sein wird. Er wurde vertreten vom russischen Außenminister Sergei Lavrov, der vor Ort war. In seiner Rede, die er eben dann gestreamt hat, kritisierte Putin den anhaltenden Neokolonialismus und jene Länder, die ihre eigene Hegemonie auf der Welt anstrebten. Er sagte außerdem, Russland sei offen für einen Dialog, um eine Lösung für den Krieg in der Ukraine zu finden. Er betonte auch, dass die Versuche des Westens, Russland für die Entsendung von Truppen in die Ukraine finanziell zu bestrafen und zu isolieren, eine illegitime Sanktionspraxis und ein illegales Einfrieren von Vermögenswerten souveräner Staaten sei, was im Grunde genommen darauf hinausläuft, dass sie alle grundlegenden Normen und Regeln des freien Handels mit Füßen treten, so der russische Staatschef. Es sei nun an der Zeit, so Putin, einen ständigen BRICS-Verkehrsausschuss einzurichten, der sich mit der Entwicklung interregionaler und globaler Verkehrskorridore befassen solle, so Putin per Videoschaltung auf dem Gipfel. Frau Kneißl, was sagen Sie zur Rede des russischen Staatspräsidenten?
Was die Reden von Präsident Putin, würde ich sagen, sehr erfrischend macht in meinen Augen immer wieder, ist, Ja, sehr konkret. Also es ist nicht dieses, ja, wir sind sehr konstruktiv und wir planen, wir wollen, wir möchten, sondern es geht immer um sehr konkrete Vorhaben, die teilweise auch schon auf Schiene sind, um beim Wort Verkehr das auch entsprechend anzusprechen. Beispielsweise der Nord-Süd-Handelskorridor, der zwischen St. Petersburg und Indien gerade im Aufbau ist. Es ist eine Verbindung von verschiedensten Verkehrswegen, Wasserwegen, Schiene plus neue Autobahnen, die quer durch den Kaukasus Richtung Iran und Indien dann gehen sollen, um den Containerverkehr von St. Petersburg beispielsweise nach Chennai in einer überschaubaren Zeit mit entsprechenden Zollregeln abzuhandeln. Und wann immer sich die Welt dreht, in den Hegemonien drehen sich auch die Handelswege. Also kleines Beispiel, der Suezkanal war der Handelsweg des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Er war der Spiegel europäischer Großmachtpolitik im Rest der Welt. Das heißt, der Suezkanal war für Großbritannien die entscheidende Passage Richtung Indien. Also es ging bei Suez immer um Free Passage to India. Und das war das Um und Auf des Suezkanals. Panama, der Panama-Kanal, der Staat Panama wurde gegründet, indem man ihn sozusagen künstlich geschaffen hat aus einem anderen, einstmals zusammenhängenden Territorium, nur um dort einen Kanal zu bauen. Und das war an sich Ausdruck der US-amerikanischen Vorherrschaft über den gesamten amerikanischen Kontinent, Nord wie Süd. Diese neuen Korridore, die im Moment entstehen, sei es in der Arktis, diese Nordostpassage von Murmansk, Archangelsk Richtung pazifischen Raum, sei es der vorhin erwähnte Nord-Süd-Handelskorridor von St. Petersburg nach Indien, aber auch andere, die sind Teil dieser neuen politischen und damit auch wirtschaftlichen Situation. Das heißt, es ist hier schon sehr, sehr vieles im Gange. Und Präsident Putin hat in den letzten Jahren regelmäßig von einem neuen Währungskorb gesprochen. Er war nicht der Einzige, das hörte man genauso aus der chinesischen Zentralbank. Das war in akademischen Kreisen immer wieder auch Thema. Aber es wurde nicht so ernst genommen im Rest der Welt. Und da hieß es, nein, der Dollar oder der Euro, die stehen felsenfest. Und warum sollte man auf den Dollar verzichten? Er hat die höchste Liquidität. Mittlerweile zeigt sich, dass hier doch einiges in Verschiebung ist. Und die Sanktionen haben dazu beigetragen, weil eben für viele klar wurde, das kann uns auch passieren, dass man die Guthaben unserer jeweiligen Zentralbank einfriert. Und dem wollen wir entgehen, indem wir uns auf andere Währungen vielleicht verlegen. Beziehungsweise was auch in Johannesburg zu hören war, ich habe das jetzt auch nur medial eben in verschiedensten Interviews verfolgt, verschiedenste Teilnehmer haben dort gesagt, warum sollten wir auf den Dollar zurückgreifen, wenn wir unsere eigenen nationalen Währungen haben? Warum können wir nicht in unserer Währung unsere Rohstoffe verkaufen und damit auch unsere jeweilige Währung wieder stärken? Also es ist Logik auch am Werk. Es geht hier nicht um Machtpolitik, sondern es stellen sich gewisse logische Fragen in dieser Debatte. Und ich glaube, sagen zu können, dass das alles keine Chimäre ist, wie es nämlich interessanterweise von einigen Kommentatoren, auch erfahrenen Diplomaten in der nordwestlichen Hemisphäre immer wieder abgetan wird. Also ich habe einige Kommentare gelesen von französischen Experten, Ex-Diplomaten, die an sich sehr vernünftige Leute sind, die sich aber doch ein wenig lächerlich machen über das, was jetzt gerade in Johannesburg beschlossen wurde. Und ich glaube, das ist doch der falsche Zugang. Man sollte hier nicht länger die Augen verschließen, dass sich vieles gedreht hat. Und die Konferenzen, die ich in jüngster Zeit besuchen konnte, wie das Afrika-Forum und die Sicherheitskonferenz in Moskau, muss sagen, da trifft man auf Regierungsvertreter, auf Akademiker, Firmenchefs, ob jetzt eben aus dem afrikanischen Kontinent, aus dem arabischen Raum, die in einem neuen Selbstbewusstsein auftreten, die über exzellentes Sprachniveau verfügen und ganz anders heute ihre eigenen Interessen vertreten, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Und das ist vielleicht noch immer nicht ganz zur Kenntnis genommen worden in Brüssel und in Washington. Das ist das Interessante, ja. Also man sagt zwar immer wieder, ja, es ist uns schon klar, wir brauchen Partnerschaft mit dem Süden auf gleicher Augenhöhe, aber de facto ist es nicht passiert. Und das höhere Niveau akademisch, ich habe wie auch eben politisch, würde ich mal sagen, ist mir in den letzten Jahren im Süden begegnet. Ich hatte Gelegenheit, in Angola zu unterrichten vor bald 10 Jahren. Fantastisches Niveau. Ich habe immer wieder im arabischen Raum unterrichtet. Es hat sich sehr, sehr viel gedreht und ich kann eher das Universitäre beurteilen, aber auch über meine Ministerzeit den Austausch mit meinen Kollegen aus dem EU-Raum. Und da ist doch das Niveau leider ziemlich abgesackt.
Frau Gleisel, lassen Sie uns auch einen Blick werfen rüber nach Moskau, denn dort ist schon den 5. Tag in Folge, nun ist es schon zu Drohnenattacken gekommen auf die russische Hauptstadt. Laut den Moskauer Behörden konnten die Luftabwehr die Geschosse zuletzt alle abfangen. Immer wieder legen die Drohnenangriffe aber den internationalen und auch den nationalen Flugverkehr in der russischen Hauptstadt stundenlang lahm. An diesem Dienstag erklärte der Bürgermeister von Moskau, dass bei einem Vorort und eine weitere mutmaßliche ukrainische Drohne abgeschossen worden ist. Der Kreml bezeichnete die Drohnenangriffe als Terrorangriffe der Ukraine. Sie sind vor Ort, Frau Kneißl. Wie heikel ist denn die Lage aktuell?
Es stört zweifellos den Flugverkehr. Also es sind mittlerweile fast alle Moskauer Flughäfen, ihrer an der Zahl 4, regelmäßig lahmgelegt, immer stundenweise. Dann funktioniert der Luftverkehr wieder, aber das sorgt natürlich für Turbulenzen, weil Anschlussflüge dann versäumt werden und Großveranstaltungen entsprechend betroffen. Aber es funktioniert eigentlich. Und ich glaube, das, was bislang nicht als Kriegsziel oder als Ziel dieser Drohnenangriffe erreicht wurde seitens der Ukraine, der NATO, ist das psychologische Element. Also es hat ja auch die deutsche Außenministerin Baerbock vor ein paar Tagen gesagt, es ist völlig legitim, zivile Ziele in Russland anzugreifen. Das heißt, man kann Flughäfen angreifen, man kann Wohngebiete angreifen. Das ist alles völlig legitim, auch wenn es nach Völkerrecht und das von ihr oftmals bemühte Völkerrecht, es ist nicht legitim, zivile Ziele anzugreifen, die Wohngebiete, egal jetzt von welcher Seite, aber hier hat die deutsche Außenministerin gesprochen. Dieses psychologische Element, das wurde nicht erreicht. Also es ist keine Panik in der Bevölkerung. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass sich hier jetzt ein großer Unmut breit macht. Die Menschen gehen einfach ihrem Leben, ihrem Tagewerk weiter. Konkret ein Problem ist beispielsweise, dass die Navigationssysteme, GPS in Moskau, dann teilweise nicht mehr funktionieren oder sehr schlecht funktionieren, weil es eben zu einer Art Jamming, also einer Störung dieser Navigationssysteme kommt aufgrund der Drohnenangriffe. Aber auch damit kommen die Menschen dann irgendwie zurecht. Wenn man sich auf den Moskauer Straßen überhaupt nicht auskennt, ist es ein bisschen problematisch. Aber ich würde sagen, noch und vielleicht auch dauerhaft ist dieses psychologische Ziel, es handelt sich auch um psychologische Kriegsführung, das wurde ja auch von der NATO ganz klar gesagt, auch wenn es jetzt militärisch keine Bedeutung hat, aber es geht darum, Nadelstiche, so das Zitat, zu versetzen auf russischem Staatsgebiet. Und das ist der Stand der Dinge. Und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber von russischer Seite, ich würde sagen, die Russen sind einiges gewohnt und es hat sich ja auch gezeigt in den letzten 18 Monaten, dass man letztendlich dann mit vielem ganz gut zu Rande kommt, weil man einfach pragmatisch nach Alternativen sucht und die Leute machen weiterhin ihre Urlaube. Es ist Sommer, es ist auf den Straßen viel los. Alle versuchen möglichst viel in ihren Dachas zu sein und den Sommer zu genießen. Es herrscht ein sehr angenehmes sommerliches Wetter rund um die Großstädte. Also das Leben geht weiter und genau dieses psychologische Element wurde nicht erreicht.
Ja, und Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hält die Drohnenangriffe der Ukraine auf zivile Infrastruktur in Russland nämlich für vom Völkerrecht gedeckt. Diese Auffassung hat sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem estnischen Amtskollegen in Berlin geäußert. Auf die mutmaßlich ukrainischen Drohnenangriffe angesprochen, sagte Baerbock vor Journalisten, Russland hat die Ukraine angegriffen. Russland bombardiert zivile Ziele in der Ukraine ohne Unterlass. Getreidesilos, Krankenhäuser, Kirchen. Und die Ukraine verteidigt sich im Rahmen des internationalen Rechts. Frau Kneißl, wie schätzen Sie das ein? Ist das tatsächlich noch im Rahmen des internationalen Rechts, was die Ukraine hier macht?
Das internationale Recht ist ein schwaches Recht und es funktioniert ausschließlich auf dem Motor der Reziprozität, also der Wechselwirkung, der Gegenseitigkeit. Wir haben einen Krieg in der Ukraine seit 2014, der unbeachtet war. Damals kamen auch regelmäßig zivile Ziele in die Schusslinie. Es wurde anfänglich sehr, sehr stark kritisiert von Militärbloggern und auch in den russischen Medien und auch Prigozhin, der zuvor erwähnte Prigozhin, was die Kriegsführung Russlands anbelangt, dass man ja ganz anders vorgehen könnte und sollte, weil man eben nicht in dem Umfang bombardiert, wie man es vielleicht machen könnte oder ja, die gesamte Kriegsführung wurde also immer wieder in Frage gestellt. Meines Erachtens ist und meiner völkerrechtlichen Kenntnis nach untersagen die Genfer Protokolle von 1949 den Angriff auf jegliche zivile Infrastruktur. Dazu gehören Flughäfen. Es kam ja zu Drohnenangriffen auch auf Moskauer Wohngebiete, weil es gerade hier eben nicht die Rechtfertigung gibt. Der eine hat mich beschossen, dann kann ich sozusagen dieses Ziel in Angriff nehmen. Das gilt nicht im humanitären Völkerrecht, im früheren Kriegsvölkerrecht. Das heißt, ich habe keine Rechtfertigung, wenn es zu einem Beschuss eines zivilen Ziels von der einen Seite kam, dass man dann sozusagen reziprok zurück, also entsprechend ähnlich handeln kann. Die Reziprozität, die ich vorhin angesprochen habe, die gilt beispielsweise im konsularischen Bereich, Visabeschränkungen von der einen Seite, wird dann reziprok gehandhabt, Ausweisung von Diplomaten kennen wir am laufenden Band zwischen der EU und Russland. Also das alles funktioniert nach dem Prinzip der Reziprozität. Es gilt aber nicht für das humanitäre Völkerrecht, für das Kriegsvölkerrecht. Das heißt, auch wenn die eine Kriegspartei zivile Ziele angegriffen hat, dann habe ich nicht die Legitimität, die Rechtfertigung meinerseits, zivile Ziele anzugreifen. Also hier liegen die Berater, die Redenschreiber von Frau Baerbock meines Erachtens völlig falsch.
Frau Kneißl, mit dieser Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für unsere 30. Folge, die wir hier heute aufgezeichnet haben. Und wünsche Ihnen jetzt noch alles Gute und ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Ich freue mich schon auf nächste Woche dann.
Ja, vielen Dank, lieber Flavio, von Witzleben. Ihnen eine gute Heimreise und vielleicht auch noch ein paar Urlaubstage und unseren Hörern einen angenehmen Sonntag.
Ja, auch an euch, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Woche von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.